ARD.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn jemand kotzt, habe ich so einen sympathischen Kotzreflex.
Oh mein Gott, das ist ja so smart. Toll, dass wir in der letzten Folge noch mitkriegen, wie viel kriminelle Energie du hast. Was ist für dich der schlimmste Geruch?
Oh nee, ich weiß was. Wobei ich mich dran gewöhnt habe, wenn du in die Rechtsmedizin reingehst. Also
das ist sehr relatable.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Niklas von Lipzig
und
Herzblitzer Ralf Runus Elvis Maria Kaspers.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.
Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale.
Hallo, mein Name ist Ralf.
Mein Name ist Niklas.
Und wir sind hier, um zu gucken, ob wir Freunde werden.
Ja.
Nicht nur auf Zeit, sondern für länger vielleicht.
Und heute werden wir es rausfinden in dieser Folge, deshalb bleibt dran. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, ich wollte auf jeden Fall nicht unversucht lassen, mal diesen Kaugummiautomat hier zu betätigen.
Also genau, es ist so, es gibt hier so einen kleinen Retro-Kaugummiautomat. Und da sind Kügelchen drin, so kleine Holzperlen. Und in den Holzperlen stecken Zettel mit Fragen. Und wir haben hier ein Glas mit 1-Euro-Stücken. Und Moment, willst du jetzt wirklich da ein Euro-Stück reinschmeißen?
Ich hätte jetzt gesagt, ja. Wieso, hast du einen Lifehack?
Ja.
Oh, das war klar.
Ich würde
das das wissen nämlich die wenigsten Leute mit Diebstahl. Oh mein Gott, das ist ja so smart. Okay, ich beschreibe kurz, was passiert. Toll, dass wir in der letzten Folge noch mitkriegen, wie viel kriminelle Energie du hast.
Das ist schlimm.
Ralf Kaspers steckt nämlich das Eurostück nicht dort rein, wo man es reinstecken sollte, um etwas rauszuholen, sondern hat jetzt mit dem Eurostück den Deckel des Kaugummiautomaten geöffnet und hat jetzt alle Kugeln für 1 Euro. Das ist ja genial.
Ja.
So, und jetzt fragst du dich nochmal, warum du in keinen Club reinkommst? Vielleicht deshalb.
Und das Tolle ist, wir haben gerade eben erfahren, dass hier ein paar Kugeln drinstecken, die schon seit der ersten Folge drinstecken.
Die
Fragen, die nicht für uns gedacht sind. Und deshalb werden wir jetzt genau diese raussuchen und gucken, was das vielleicht für Fragen sind.
Okay, pass auf. Wir gucken mal, was es ist. Und wir machen nur die, die uns interessieren.
Ja.
Also. Nee.
Lies mal vor.
Weswegen hast du zuletzt geweint?
Zwiebeln geschnitten.
Oh. Ich auch jedes Mal. Ansonsten, warte kurz, wahrscheinlich wegen dem Film. Da bin ich sehr,
ich
sehr nah dran.
Und das ist, aber das ist super. Ich weiß, ein Film ist gut, wenn ich während des Films dieses Gefühl habe, lachen zu müssen und gleichzeitig weinen zu müssen.
Ja.
Weil es so Szenen gibt, die beides gleichzeitig triggern. Und da merkt man, wie nah Weinen und Lachen ist. Und wenn ein Film das schafft, mir irgendwie während des Films dieses Gefühl zu geben, dann hat er gewonnen.
Okay, ich gebe dir 2 Filme.
Ja.
Der letzte, der es auf jeden Fall gewesen ist, war Der wilde Roboter, The Wild Robot. Ist ein Animationsfilm, wurde für mehrere Oscars nominiert. Ganz toll. Und bei diesem Film hätte ich mehr als einmal lachen und weinen können gleichzeitig. Unfassbar schön, sehr intens und toll animiert und toll erzählt und drückt sehr doll auf die Tränendrüse. Ganz, ganz toll. Kann ich sehr empfehlen. Ein anderer Film, der nur auf Weinen geht, ohne Lachen, ist The Father mit Anthony Hopkins, wo es um einen demenzerkrankten Mann geht, der in seiner Wohnung lebt mit seiner Tochter. Die Tochter pflegt ihn. Und der Film wird erzählt aus der Sicht einer demenzkranken Person. Also das heißt, du bist die demenzkranke Person. Ergo ist der Film auch so erzählt und lässt dich genauso ratlos an vielen Stellen übrig. Dinge verändern sich plötzlich, Dinge stehen nicht mehr da, wo sie sind. Und das ist ein so unfassbar genialer Gedanke, das zu erzählen aus einem Film. Ist ein unfassbar toller Film, aber wirklich für Leute, die nah am Wasser gebaut sind, geht davon aus, dass ihr die Hälfte des Films heftig heulen werdet. Aber unfassbar toll.
Super. Der letzte Film, wo ich dieses Gefühl hatte, war Everything, Everywhere, All at Once.
Oh ja, ja.
Der war auch super.
Unfassbar.
Und es gibt so viele, aber das war wirklich ein super Film.
Ja, hinten raus, wo sie da stehen, sich alle gegenüber und irgendwie der Vater und in dem Laden und sie dann ihm auch dankt für, das ist wirklich, das ist ganz, ganz, sehr intens.
Okay, hier ist eine Frage. Wer ist die lustigste Person, die du kennst?
Oh, boah, das ist aber eine krasse Frage.
Wer ist lustig? Also, kennst du das? Es gibt Leute, mit denen bin ich zusammen und die machen irgendwas und ich muss mich einfach mal wegbrüllen.
Ja.
Die haben irgendwie so eine Art, die ich einfach lustig finde. Und egal, was die machen, ich muss einfach lachen. Meine kleine Schwester hat sowas bei mir, obwohl ich nicht lustig bin, aber muss sie sich immer wegbrüllen, egal was ich sage. Und solche Menschen, die sind echt Gold wert.
Mhm. Aber hast du per se eine Person des öffentlichen Lebens, wo du sagen würdest, das ist eine Person, die findest du immer urkomisch?
Nee.
Ich habe eine.
Ja, wer?
Bastian Pastewka. Da bin ich wirklich, dieser Typ ist also mein Kryptonit. Yes. Also wirklich, das ist ein, nicht nur von den Personen, die der so mit sich bringt, sondern weil der auch so leidenschaftlich ist für den Humor und die Comedy, die er macht.
Ja,
und wenn man den mal so ein bisschen on the side erlebt hat, wenn der auch in irgendwelchen Talkshows zu Gast ist und du merkst, was das für ein krasser Nerd ist in verschiedenen Bereichen, ist das genau diese Mischung von Humor und Sympathie, die mich komplett kriegt.
Ja, du hast da.
Ja, ich habe da welche hingelegt. Willst du sie alle mal hören?
Ja.
Okay. Also, hier steht zum Beispiel: Nimmst du Gegenstände aus dem Hotel mit und welche sind es?
Nein, mache ich nicht.
Nee, das habe ich auch, Gegenstände aus dem Hotel mit. Ich habe auf jeden Fall
die
schon
Slipper
mal...
Die Slipper hier, die hatte ich vorher schon.
Also ich habe schon mal einmal so solche Slipper mitgenommen, was natürlich total dumm war, weil mir die natürlich nicht passten.
Ja.
Und ich habe auch schon mindestens einmal, muss ich ganz ehrlich gestehen, Bademantel.
Aber die passen auch nicht, nee, die passen
stimmt.
Selbst mir nicht.
Ja, aber ich fand es irgendwie extrem cool, dass da ein bestimmtes Logo von irgendeinem Hotel drauf war. Und da dachte ich, krieg's ja so nicht.
Also was ich mitnehme, nee, das stimmt nicht, ich nehme Sachen mit. Diese Schreibblöcke, die am Schreibtisch, am Nachttisch sind.
Das würde ich zum Beispiel beherzt liegen lassen.
Weil ich kritzel die ganze Zeit und das ist einfach super, weil das ist so, hat man immer dabei und das nehme ich oft mit.
Okay, fair. Dann gebe ich dir diese Frage noch. Was ist für dich der schlimmste Geruch?
Oh, der schlimmste Geruch.
Also Lavendel ist bei mir nicht, so viel kann ich schon mal sagen.
Der schlimmste Geruch. Alter Schweiß ist hart.
Mhm.
Oh nee, ich weiß was. Wobei ich mich dran gewöhnt habe, wenn du in die Rechtsmedizin reingehst. Also
das ist sehr relatable. Alle die, so, ah, okay. Ja,
das die Pathologie kann. Riecht, das ist eine Mischung aus Scheiße, also sozusagen diese ganzen Darmbakterien und Desinfektionsmittel. Das ist eine ganz, ganz schlimme Mischung.
Das klingt wirklich furchtbar.
Es ist einerseits sauber, einerseits faul.
Ja, das klingt schlimm. Ich kann es leider gar nicht abrufen, weil ich da noch nie gewesen bin. Vielleicht kommt meinem Geruch dem insofern nahe, dass es auch irgendwas sehr Abgestandenes ist. Ich finde, auch wenn der Geruch sich immer ein bisschen verändert, was bei mir einen absoluten Kotzreiß auslöst, ist, wenn man den Müll mal so einen Tag lang zu lange hat drin stehen lassen und dann zieht man den auf und dann kommt einem so aus dem Restmüll so diese Welle entgegen. Und wenn mich der trifft, diese nicht ganz Zuordnung, also dass man das nicht so zuordnen kann, was da vermischt wurde. Es kommt aber ein neuer Geruch raus und dein Kopf versucht das zuzuordnen, kann es aber nicht. Und dann kommt bei mir Kotzreiz, weil ich mir dann denke, okay, ich weiß nicht, was es ist, ich kotze.
Kotze ist sowieso auch so ein harter Geruch,
der
eigentlich gar nicht schlimm ist, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn jemand kotzt, habe ich so einen sympathischen Kotzreflex. Also ich weiß noch, wir sind mal, es war Klassenfahrt, neben mir saß Lars, der hatte von seiner Mutter eine Tüte eingepackt bekommen, weil er einen sehr, sehr empfindlichen Magen hatte.
Oh, neben dem musst du sitzen?
Neben dem saß ich. Und an der letzten Ampel machte der Busfahrer eine Durchsage und sagte, ja, wir sind gleich da, ich fand es super, wie ihr euch benommen habt und keiner hat gekotzt, toi, 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 dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In dem Moment griff Lars nach seiner Tüte, die vorne in dem Körbchen war, und kotzte da rein. Und ich dachte, ey, das darf nicht wahr sein. Und dann habe ich gesehen, dass diese Tüte so Löcher hatte unten. Also damit man, keine Ahnung, damit man die nicht über den Kopf steckt und erstickt.
Stark.
Und dann lief die Kotze da raus. Und dann sah ich, wie die Kotze auf den Boden tropfte. Und dann musste ich so lachen. Und ich musste selbst kotzen. Und neben mir, im Abgang, hat jemand geguckt und hat es auch gesehen, musste auch kotzen. Und so hat sich die ganze Kotze, die Hälfte des Busses nach hinten verlagert. Alle fingen plötzlich an. Ich glaube, ich wette mit dir, der Busfahrer hat sich selbst gehasst dafür,
dass er diese Durchsage gemacht hat. Oh weia.
Ja.
Was steht bei dir drauf?
Über welches Kompliment würdest du dich gerade freuen?
Über welches Kompliment würde ich mich gerade freuen? Boah. Ich bin nicht so gut darin, witzigerweise, obwohl man ja im Internet sich präsentiert und sich da freut, wenn Leuten das gefällt, finde ich so, ich bin sehr schlecht darin, wenn jemand mir ein direktes Kompliment so face to face machen würde, wäre ich so, danke. Und dann wäre ich so, okay. Nächstes Thema. Deshalb weiß ich nicht, ich schätze schon, wenn ich jetzt irgendwie mir ein neues Kleidungsstück irgendwie geholt habe und das neue Schuhe oder so und jemand sagt, coole Schuhe, ich kriege kurz diese Bestätigung, dass ich nicht komplett in die Scheiße gegriffen habe, dann freue ich mich. Weil ich ja dann doch die Hoffnung natürlich irgendwie habe, dass es vielleicht anderen Leuten auffällt und Leuten gefällt. Und dann finde ich das aufmerksam und schön, wenn jemand das outpointet und das einfach sagt, ohne was davon zu haben. Das ist ja das Tolle an einem Kompliment.
Ich glaube, dass die schönsten Komplimente, finde ich, wenn mir jemand sagt, dass er was gesehen hat von mir und eine Idee davon bekommen hat. Also er das irgendwie inspirierend fand und selbst da was draus gemacht hat. Das finde ich, sowas finde ich immer super, wenn das hinhaut, wenn das funktionieren würde.
Sehr gut. In welcher Situation oder wobei fühlst du dich alt?
Ich fühle mich alt.
Fühlst du dich alt?
Das ist ganz seltsam. Ich überlege immer, welches Alter hätte ich oder würde ich mir selbst geben, wenn ich nicht wüsste, wie alt ich bin?
Also ich finde, du bist schon so vom Typ her ein wirklich jung gebliebener Typ. Hm. Achso, weil du, also würde ich jetzt einfach mal daran festmachen, dass du auf Dinge, auf die verschiedensten Dinge eingehen kannst. Und das Gefühl hat, dass du das wirklich checkst. Weil du dich vielleicht aber auch in einer ähnlichen Welt dann auch bewegst und dich auch damit beschäftigst. Aber deshalb hat man das Gefühl, du bist sehr jung geblieben.
Das ist schön. Das finde ich auch gut. Ich finde es total schlimm, wenn man so festgefahren ist. Das ist für mich so ein Zeichen von Alter. Ja. Das haben wir immer so gemacht, dann machen wir jetzt weiter so. Das finde ich grausam.
Dabei hat das ja eigentlich, interessanterweise, eigentlich ja wenig miteinander zu tun. Ne? Man kann ja trotzdem, es muss ja gar nicht schlimm sein, alt zu sein. Nee. Man darf halt nur nicht festgefahren sein. Ja. Also man kann ja, egal wie alt sein, und trotzdem sich wahnsinnig dafür interessieren, was die eigenen Kids machen oder andere Kids oder sich einfach Sachen angucken, weil man sich dafür interessiert. Ich glaube, das ist dann ja vielleicht schon die Antwort, dass das ein Zeichen dafür wäre, jetzt bist du einfach old as shit, wenn du dich so benimmst und meinst, es unbedingt sein zu müssen, dass jeder soll es mitbekommen, dass man alt ist. Dann ist man, glaube ich, alt.
Ja, kann sein. Also, ich wüsste nicht, wann es eine Situation gibt, wo ich mich alt fühle. Wahrscheinlich doch. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt, angenommen, wir würden uns befreunden und treffen und wir würden zusammen rumhängen und alle deine anderen Freunde wären mit dabei und die sind alle, keine Ahnung, 30 Jahre jünger als ich. Ich glaube, da würde ich mich wahrscheinlich alt fühlen.
Ja, ich meine, rein faktisch gesehen wäre es dann ja auch einfach so.
Genau, es wäre halt den Schnitt unglaublich nach oben.
Es wäre halt einfach so, du bist dann in einem Raum voller Leute, die nicht dein Alter haben. Ja. Also ergo ist man dann der Älteste und dadurch fühlt man sich wahrscheinlich dann automatisch natürlich alt, ja.
Ja.
Ich muss sagen, ich fühle mich interessanterweise, und was ich gut finde, aber ohne es zu provozieren, ich bin jetzt über 30 und das wurde sehr groß angekündigt als ein sehr großer Schritt im Leben, dass man über 30 ist. Ich merke es gar nicht, also null. Ich bin bei vielen Sachen sehr kindisch im Kopf, glaube ich noch. Und während andere Freunde von mir anfangen, irgendwie sehr panisch Dinge zu tun, die man, glaube ich, tut mit 30, also sei es dann, hat man das erste Rennrad, die Kaffeesiebträgermaschine und weiß nicht was so.
Und Rennrad-Tights. Auch.
Was, Rennrad-Tights, ist das der...
Ich denke mal, so wenn du so ganz...
Komplett alles. Ja. Volles Programm. Aber das auch genießen, also muss man dazu sagen, also die fühlen das voll und finden es voll geil und genießen das auch jetzt über 30 zu sein und zu sagen, ich kann das jetzt irgendwie machen, habe ich nichts davon. Also ich habe keine Sache, die bei mir jetzt mit Ü30 eingetreten ist, wo ich sage so, das mache ich jetzt und irgendwie ist es cool. Ich weiß noch gar nicht, ob es was Positives oder was Negatives ist oder ob das dann bei mir einfach an einem verschobenen Punkt irgendwie kommt.
Das Lustige ist ja, dass alle so die Tendenz haben, auf die Nullerjahre zu gehen. 30, 40, 50, 60. Und ich weiß, ich finde andere Zahlen irgendwie viel, viel toller. Also zum Beispiel habe ich mir vorgenommen, nicht den 50. groß zu feiern, sondern eventuell den 55., weil das der letzte Fibonacci-Geburtstag ist, den ich haben werde. Und sowas, das finde ich irgendwie viel, viel lustiger. Oder Primzahlen zu feiern. Aber das ist auch nur meine komische Art wahrscheinlich.
Ja, ich bin da ziemlich entspannt, was das Älterwerden angeht. Ich mache mir da nicht so einen,
nee, find
so
ich einen auch.
Stress. Das ist okay.
Also, Kias, wer ist deine absolute Lieblingsperson?
Boah, meine absolute Lieblingsperson? Naja, also, Familie steht halt schon irgendwie ganz oben. Möchte ich gar nicht beantworten.
Das ist ganz schwierig.
Ich habe mehrere Lieblingspersonen.
Das ist so wie die Frage, welche Sendung ist deine liebste Sendung? Ja. Oder welches ist dein Lieblingskind?
Ja, genau. Also es ist so,
das kann man,
habe ich keine klare Antwort drauf. Nee, ich habe mehrere Personen, die absolut meine Lieblingspersonen sind, aus gutem Grund, die sich das auch verdient haben. Und es wäre sehr unfair, die miteinander, gegeneinander
auszuspielen. Nee, ja, finde ich auch.
Das macht keinen Spaß. So, pass auf. Jetzt, ich glaube, das ist die monumentalste Frage, die wir hier drin haben. Würdest du Piraten, die dich bedrohen, eher erschießen, erwürgen oder dich einfach ergeben?
Die mich bedrohen?
Ja, sie bedrohen dich.
Piraten?
Piraten.
Okay, was für Piraten?
Naja, schon so diese klassischen Fluch der Karibik-Piraten. Also schon echt abgefuckte Piraten.
Ich würde mich entführen lassen und mit denen mitziehen.
Weil du es einfach interessant fändest, wie so das Leben stattfindet?
Ja.
Du? Das ist ein fairer Punkt. Nee, dafür interessiert mich der Piratenlifestyle leider nicht genug. Ich glaube, es ist sehr dreckig.
Es ist sehr dreckig.
Ungemütlich. Ich habe starke Rückenprobleme. Ich glaube, da ist alles sehr hart. Also die haben wenige Sitzmöbel, die rückenschonend sind. Das würde mich sehr nerven. Ich würde mich wehren. Egal, ich würde eine Mischung aus Erschießen und Erwürgen machen. Beides, wenn es geht.
Also ich habe Zivildienst gemacht, ich kann sowas nicht.
Stimmt, ich habe keinen Bundeswehr gemacht, deshalb ist mir die Ernsthaftigkeit nicht bewusst. Deshalb, ich würde erst schießen und wenn das nicht gereicht hat, erwürge ich noch.
Okay, alles klar, wow.
Rosig.
Mit dir gehe ich gern aus.
Rosig.
Okay, welche Rolle, Klammer auf, Schauspiel, Klammer zu, hättest du gerne?
Boah. Shit. Eine Schauspielrolle?
Ja.
Ja, dafür kann ich, das ist ja nicht gut genug. Also, kann ich nicht beantworten. Keine Ahnung. Also ich könnte das mal, ich ändere mal die Frage. Ich fände es toll, mal bei so einem Film von Christopher Nolan oder Denis Villeneuve bei denen mal am Set zu sein. So, das fände ich krass.
Ja,
das wäre unfassbar toll, das mal zu erleben. Wie arbeiten die? Was sehen die? Wie teilen die so ihre Vision mit so Superstar-Schauspielern? Was sagen die denen? Wie gehen die so aufeinander zu?
Vor allem, wie machst du das, wenn du zwei Superstars am Set hast und die ganz genau Buch führen, mit wem du wie lange sprichst?
Ja, ja.
Das machen die garantiert.
Ja.
Du hast jetzt mit dem 5 Minuten gesprochen, dann musst du mit mir auch 5 Minuten sprechen.
Ja, sagen, was und ich machen soll. Auch einfach so gar nicht zu unterschätzen, das sind ja sehr viele Diven dann auch irgendwie am Set so und am Ende des Tages musst du aber dich mit dem Regisseur irgendwie einig werden. Das muss schon intens sein, oder diese Gespräche, die da stattfinden und wie viel und wieder hin und her und da musst du ja mit allen einig werden, aber am Ende ist er auch der Chef vielleicht oder sie und spannend.
Meine erste Rolle war eine Rolle in einem holländischen Film.
In einem holländischen oder in einem niederländischen?
Wir waren in Amsterdam, also ist es wahrscheinlich Holland.
Oh, Gottes Willen, okay.
Keine Ahnung. Und zwar war das die Verfilmung von einem niederländischen Kinderbuchklassiker, Erik im Land der Insekten, und ich war ein Insekt. Ich hatte so eine Ganzkörper-Ledermontur an, in schwarz, auch mit einem Sichtding, also ich hatte halt Insektenaugen und so. Komplett Latex. Und ich war ein deutscher Mistkäfer. Und ich sah aus wie so ein SS-Soldat.
Oh shit.
So krass. Und ich habe kein Wort verstanden. Alle haben Niederländisch gesprochen und ich war der einzige doofe Deutsche, der da. Ja.
Aber wie bist du da rangekommen?
Die brauchten einen deutschen Schauspieler wahrscheinlich, um hier die Gelder von der Filmstiftung zu bekommen.
Sehr gut. Das heißt, du hast die Gelder als deutscher SS-Käfer rüber nach Holland gebracht. Das ist doch mal was für die Vita.
Ja.
Großartig.
Okay, das hatten wir schon. Hast du noch eine Frage?
Nee, achso, ich habe gar keine mehr rausgezogen.
Ich ziehe alle raus jetzt hier.
Jetzt wollen wir wirklich alle wissen, ne?
Ja.
Okay, komm, wir ballern die alle durch. Ihr könnt übrigens an alle Leute, die gerade zuhören, ist vielleicht ganz interessant, wenn ihr euch diese Frage auch selber mal stellt, wie ihr sie beantworten würdet. Ich habe mal die nächste hier. Über welche Jugendsünde musst du heute lachen? Vielleicht ist es der SS-Käfer in Holland. Ist das die Jugendsünde?
Nee, das ist... Ich glaube... Frisuren waren hart.
Ja, was hattest du denn schon alles? Hattest du schon alles?
Alles.
Ja, okay.
Ich hatte jede Farbe. Ich hatte lange Haare. Ich hatte Fokuhila. Und da waren echt ein paar harte Sachen bei.
Good times. Ja, muss man mal probiert haben.
Muss man machen.
Finde ich gut. Ich habe mal, ich glaube, mein einziger richtiger Diebstahl war mal, dass ich einen Snickers an der Tankstelle geklaut habe, ohne Snickers zu mögen.
Ugh.
Ja, ich weiß nicht, ich stand da, ich war noch jung und plötzlich hat mich der Kick überkommen, dass ich dachte, ich könnte. Und hab dann Snickers geklaut, bin raus, mochte es nicht und jetzt, shame on me, hab's dann weggeschmissen.
Du hast es nicht zurückgebracht.
Das war crazy. Also es ist wirklich, auf jeden Fall eine Jugendsünde, deshalb heißt es Sünde. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Und nicht mal was Cooles. Also wenn man denn sich schon einmal dazu entscheidet, mal einmal zu klauen, dann sollte es ja vielleicht was Cooles sein.
Ja, eigentlich ja. Ich glaube, ich habe noch nie was geklaut.
Ja, muss man auch nicht unbedingt.
Höchstens Ideen.
Genau, ist auch ein Diebstahl.
Ist auch ein Diebstahl.
Ja, lohnt sich dann sogar vielleicht.
Wovor ekelst du dich?
Ja, Insekten, sehr classy. Also ich bin allgemein sehr phobisch. Ich habe viele, viele verschiedene Ängste. Fliegen. Ich mag gar nicht so gerne öffentliche Verkehrsmittel. Ich mag Insekten nicht gerne. Ich bin absolut niemand, der Adrenalinkicks braucht. Oder
wie ist
so.
Es, wenn du dich in der Bahn oder sonst wo hinsetzt und du merkst, der Platz ist noch warm, weil da jemand gesessen hat?
Nee, das turnt mich gar nicht. Ist das was du eklig findest?
Nee, aber ich kenne Leute, die finden das eklig.
Nee, habe ich gar keine Berührungsängste. Das ist okay. Es ist eher vielleicht ein Gefühl von Kontrollverlust, mit so vielen Leuten in einem Raum zu sein, der geschlossen ist, der sich bewegt, wo irgendwann wieder die Türen aufgehen und ich in dem Moment keine Kontrolle mehr darüber habe, wo ich hingehe oder wohin ich gehen kann. Das ist auch beim Fliegen das Problem. Vielleicht ganz weit hergeholt könnte ich die Schablone sogar auf Insekten legen, die sich sehr schnell und unkontrolliert bewegen, wo ich dann nicht die Kontrolle habe, ob die Wespe mich gleich sticht, ist sie nur interessiert an mir, ist die Spinne, rennt die gleich los oder, mein Favorite auch vor ein paar Wochen, lässt sie sich einfach von der Decke fallen, während ich sie angucke. Das war crazy. Also wirklich, ich habe sie auch ein bisschen zu lange einfach angestarrt und war paralysiert und habe mich nicht bewegt. Und irgendwann hat die sich dann einfach von der Wand so pop, fallen lassen in die Badewanne rein.
Gemein.
Und ich stand davor, bin Rückwärtssalto gemacht.
Ich habe heute Morgen was geträumt. Und zwar bin ich irgendwie zu einem Drehort gegangen und die Stufen hoch. Und in den Stufen, an den Stufen, im Dreck war eine Vogelspinne. Ich dachte, ey, hier eine Vogelspinne, wie selten.
Eine Vogelspinne?
Eine Vogelspinne, so eine große, dicke, schwarze. Ich dachte, wo kriege ich jetzt ein Gefäß her, dass ich die irgendwie einfangen kann? Und dann war eine andere Spinne da, das war so eine Nosferatu-Spinne, also die sehen aus wie diese, kennst du? Mhm. Aber die war so groß wie ein Hummer. Und dann kam eine Katze und die Katze hat diese riesen Nosferatu-Spinne sich geschnappt.
Ach, ich habe gerade, witzigerweise, sorry, ich habe gerade ausgeblendet, ich habe den ersten Teil, du hast gesagt, du hast geträumt.
Ja.
Ich bin gerade bei dieser Nosferatu-Spinne und du sagst, die war so groß wie eine Katze und ich war so, ganz kurz, Moment, was ist das für eine Geschichte? Du hast geträumt.
Ich habe es geträumt, ja.
Jesus Christ.
Sorry, was hab ich gesagt?
Ja, du hast gesagt, ich hab's komplett überhört und war gerade so, du hast eine Vogelspinne gesehen und dann eine, okay.
Und dann hat die Katze diese riesen Nosferatu-Spinne geschnappt. Dann kam noch ein Fuchs dazu und ein alter Fuchs mit total trüben Augen, der mich angeguckt hat, um zu gucken, ob ich jetzt irgendwas mache. Und dann haben die Füchse die Nosferatu-Spinne praktisch gebissen und auseinandergezogen und da kam ganz viel grünlicher Brei raus. Das war interessant.
Ja, aber das ist beruhigend, beruhigend.
So richtig eklig war es jetzt nicht.
Traumdeutungstechnisch lassen wir es einfach mal so stehen. Da kann sich jetzt jeder drauf
ja, bitte.
Was halt so abgeht im Kopf, ja. Oder?
Aber richtig eklige Sachen.
Oh doch, ich habe noch was, bevor ich mich sehr ekel. Das ist mein absoluter, kommt ein bisschen gleich mit dem Mülleimer. Essensreste im Siphon.
Ja.
Crazy. Also da reinzulangen, das ist wirklich, und es ist ja bescheuert. Es ist ja nur eingeweichtes Essen, was du vorher noch selber gegessen hast. Aber, boy, das geht gar nicht.
Weißt du was? Jetzt weiß ich, was ich total eklig finde. Und das wird jetzt ein bisschen eklig auch für alle, die zuhören.
Los geht's, rein da.
Also, ich habe mal in einer Familie gewohnt, so als praktisch Gastsohn mit zwei anderen Jungs, die etwas älter waren als ich. Und wir hatten dieselbe Dusche. Und die war regelmäßig verstopft.
Hm.
Da waren Haare und Sperma drin. Man darf einfach nicht unter warmem Wasser masturbieren, weil das Sperma, das ganze Eiweiß, das wird fest wie sonst was. Es wird wie, wie Rührei so fest und verklebt alles. Und das aus dem Abfluss rauszuholen, wenn es nicht dein eigenes ist, das ist echt super eklig.
Shoutout an alle Leute, die zuhören, die jetzt panisch zu ihrer Dusche rennen und sagen, das pappt fest, deshalb läuft meine Dusche nicht mehr ab.
Ja.
Ihr wächst so viel in die Dusche. Jetzt haben wir es gesagt.
Echt schlimm.
Also ja, das mit den Haaren und so, diese Mischung, das ist schon doll.
Das ist nicht gut.
Und dann ziehst du es raus und es zieht sich so ein Strang Haare. Ja. Ja, okay, ja, ist gut. Und ihr müsst richtig schön auseinanderpflücken. Da muss man richtig Arbeit reinstecken, um das noch auseinanderzukriegen.
Ja.
Ja, gut.
Also ein Hoch auf Latexhandschuhe.
Ja, beste Erfindung. Wie viele und welche Schönheitsangriffe findest du in Ordnung?
Schönheitsangriffe?
Eingriffe. Wie viele und welche Schönheitsangriffe findest du in Ordnung?
Ich bin da nicht jemand, der darüber urteilt. Wenn jemand das machen möchte.
Let's go.
Auf jeden Fall. Also, und was ist, ich meine, was ist Schönheit?
Also vor allen Dingen, selbst wenn man der Meinung ist, dass es jemand verhunzt hat, dann muss die Person das ja ausbaden.
Ja.
Ich ist ja völlig wurscht.
Also das finde ich auch. Hast du schon mal als Erwachsener ins Bett gepinkelt?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe es als Kind auf jeden Fall gemacht. Ich habe als Kind auch mal, werde ich auch nie vergessen, jetzt eine Kernerinnerung geworden, bin ich mal sehr verschlafen aufs Klo gegangen und habe mich auf den geschlossenen Toilettendeckel gesetzt. Und als ich merkte, wie gerade das Pipi auf dem Toilettendeckel verteilt und sich an meinen Schenkeln entlang arbeitet, da war es komisch. Das war echt ein crazy Gefühl. Das ist so, als würde sich unter dir so eine warme Decke breit machen. Das war crazy. War auch schwer zu reinigen, weil es halt perfekt symmetrisch an allen Seiten runterläuft.
Gemein.
Ja, aber ich glaube, ich habe bei meinem ersten Alkoholvollabsturz mit 17 oder 16 habe ich ins Bett eines Freundes gepinkelt, weil ich so betrunken war, dass die mich da hingelegt haben. Und dann war ich nicht nur betrunken und habe vorher auch noch ordentlich gebröckelt, sondern habe mich dann auch noch im Schlaf eingepinkelt. Und das war so erniedrigend.
Das ist hart.
Für mich selber, vor allen Dingen im Raum, wo Freunde waren und so. Ja, das war...
Das Erniedrigende ist dann, das alles wegzumachen.
Ja, das war crazy. Nee, das hat netterweise die Mutter des Freundes dann erledigt. Wurde auch sehr... Ich glaube, ich war jetzt aber noch jünger. Das war so richtig so im Keller von so einem Freund. Und dann war da irgendwie Mutprobe. Hier, trink mal so ein bisschen Wodka, weiß nicht was. Und das hat mich komplett weggebeamt.
Also ich habe auch schon mal als Erwachsener ins Bett gemacht. Und ich weiß noch ganz genau, das sind so Träume. Du träumst, dass du auf Klo gehst. Und du denkst, ja, ist alles gut.
Let it go.
Und dann plötzlich merkst du, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist ganz, ganz falsch.
I did it. Und dann fragst du dich danach, was könnte ich noch wirklich tun? Vielleicht fliege ich auch demnächst, wenn es dann drauf ankommt. Ja. Vielleicht sitzt die Vogelspinne oder die katzengroße Nosferatu-Spinne dann neben dir im Bett, wenn du aufwachst.
Wer weiß.
Mit dem Gedanken lassen wir euch kurz alleine. Ralf, ab wann ist man erwachsen?
Oh, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall, wenn die Kerzen auf dem Kuchen teurer sind als der Kuchen.
Das ist eine faire Antwort. Das macht Sinn.
Also das kommt immer darauf an. Ich glaube, ich bin relativ früh erwachsen geworden, aber auch nicht so wirklich. Aber dadurch, dass ich eben so viel Scheiß erlebt habe, macht dich das so ein bisschen, es bringt dich irgendwie runter. Und du musst dann über dich hinauswachsen und dadurch wirst du irgendwie erwachsen. Und das ist so ein Ding.
Ich glaube, man kann das doch komplett steuern, oder? Also man kann doch einfach sehr früh erwachsen werden, indem man Bock hat auf erwachsen werden, wird man einfach sehr schnell erwachsen. Also ich kenne Leute, wenn ich die jetzt so mit mir gleichsetze, die mit mir in der Schule waren oder so, boy, sind die erwachsen. Die haben ein Haus und zwei Kinder und sind verheiratet und haben drei Hunde und einer davon ist schon gestorben und schon wieder ein neuer da. Und die sind halt wirklich einfach erwachsen. Also
die
so
sind,
wie ich.
Vor allem, die sind so... Ich kenne das auch, die sind ganz straight, die haben ein totales Verantwortungsgefühl.
Einen Plan.
Und die haben einen Plan,
ja.
Absolut. Und die buchen im Herbst den Sommerurlaub für übernächstes Jahr.
Ja.
Das ist krass.
Vielleicht ist übermäßiges Pläne machen auch irgendwie ein Teil von vom schnellen Erwachsenwerden.
Ja.
Und weniger Pläne machen hält einen zumindest jung, weil es Adrenalin ist.
Ja.
Ja, who knows?
Wie oft benutzt du Zahnseide?
Nie, zu meiner Schande. Wirklich nie. Ich habe das schon des Öfteren mal von einem Zahnarzt gesagt bekommen, in frühen Jahren schon. Hab dann gesagt, super Idee. Fand es dann so unangenehm, weil ich das Gefühl habe, ich schneide mir damit so dieses Zahnfleisch auf. Dann habe ich es gelassen. Und es wird mir irgendwann um die Ohren fliegen. Ich sag's, wie es ist.
Wahrscheinlich.
Ja.
Einmal die Woche.
Einmal die Woche.
Das müsste man vielleicht öfter machen.
Fuck, öfter?
Ich weiß es nicht. Also, ich kenne Leute, die machen das jeden Tag.
Scheiße.
Letzte Frage.
Letzte Frage. Wovor bist du aufgeregt? Also, wo merkst du so richtig, da geht dir richtig der Stift, also geht dir Pumpe. Ohne dass du es kontrollieren kannst.
Sex.
Vorher, währenddessen vorher. Oder danach?
Danach. Oh Gott, was ist passiert? Was? Nee. Ich glaube, also ich bin aufgeregt, wenn ich zum Beispiel eine Veranstaltung machen sollte, also moderieren sollte beruflich und ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe. Hm. Und ich weiß nicht, ob das irgendjemand merkt. Da bin ich auch nicht wirklich aufgeregt. Weil ich mich erst natürlich immer vorbereite.
Na klar.
Entschuldige mal. Und ansonsten ich dann einfach auch oft improvisiere und das merkt dann keiner oder hoffe ich zumindest. Ich weiß gar nicht, wann ich so wirklich aufgeregt bin. Ich überlege, aber du kannst sagen, wenn du.
Bei mir ist es auf jeden Fall Bühne. Also alles, was auf einer Bühne stattfindet, vor echten Menschen, weil man vielleicht auch so gewohnt ist, es normalerweise in eine Kamera reinzulabern. So Respekt vor einer Bühne habe ich schon heftig. Also wenn man irgendwo hoch muss, auch wenn man gut vorbereitet ist, das ist schon jedes Mal wirklich, da muss ich mich wirklich sehr konzentrieren, weil ich echt das Gefühl habe, mir springt das Herz aus der Brust. Mhm. Und da musst du versuchen, irgendwie so ein Level zu halten, dass dich das nicht komplett kirre macht, sondern dass du akzeptierst, ey, pass mal auf, das ist okay, du gehst gleich raus, da sitzen Leute, du solltest aufgeregt sein, aber halt im Zaum, damit du gleich auch ein Wort rauskriegst.
Und da denke ich mir immer, es kann ja nichts passieren. Also selbst wenn ich irgendwie total alles falsch mache, wird es für die, die dazugucken, höchstwahrscheinlich noch sehr unterhaltsam sein.
Wahrscheinlich, ja.
Es ist aber nicht so, dass jemand sterben wird. Nee. Und das ist dann, das nimmt bei mir dann ganz schnell die Aufregung.
Ja, also das macht mich, du hast absolut recht. Ich versuche mir das auch immer mehr zu sagen, so, dass ich mir denke, irgendwie ist passiert nichts Schlimmes. Es kann auch nicht so viel passieren. Geh erstmal raus und komm erstmal an. Atme mal dreimal durch, merk, du bist jetzt hier auf einer Bühne, hier sind Menschen, die sind wahrscheinlich, je nachdem wo du bist, dafür gekommen, um eine gute Zeit zu haben. Die wollen entertained werden. Ja. Also die sind
auf deiner Seite vor allem.
Genau, die sind nicht hier, um dich auszubuhen, auszulachen und dich wegzuhetzen, sondern alle sind hier, um eine gute Zeit zu haben.
Ich glaube, ich bin vor allem dann aufgeregt, wenn mich jemand um ein Gespräch bittet und ich weiß, ich habe Mist gebaut.
Ach du Jemine.
Und dann weiß ich, scheiße, ja, ich hätte es anders machen müssen und ich hätte mich anders verhalten müssen und ich weiß, dass ich jetzt meine Standpauke bekomme, gerechterweise und
bist du dann einsichtig oder bist du da dickköpfig und versuchst deinen Standpunkt nochmal?
Also wenn ich aufgeregt bin, dann handle ich im Affekt wahrscheinlich, bin ich dann nicht so einsichtig, dann kommt erstmal so Fight or Flight oder eben Verteidigung und sagen, ich muss dann schon echt durchatmen und gucken, okay, wie kann ich jetzt am besten damit umgehen? Wie kann ich mich selbst beruhigen? Das ist ein Moment, wo ich aufgeregt bin. Panik ist wieder was anderes. Panik habe ich auch manchmal. Also ich, nicht manchmal. Ich weiß, als ich das erste Mal so richtig gespürt habe, wie Panik in mir hochgekrochen ist und ich mich echt konzentrieren musste, die so wegzuatmen. Wir haben gedreht in der Höhle. Und sind mit einem Höhlenforscher unterwegs gewesen. Da gab es so Stellen, es waren so ein Spalt in der Höhle, da mussten wir durch. Und du konntest nur durch, indem du ausgeatmet hast, weil der Spalt so eng war.
Nee.
Und du konntest dann, wenn du stecken geblieben wärst, hättest du halt gar nicht mehr einatmen können, weil der Spalt war einfach so eng, dass dein Brustkorb da keinen Platz hatte, sich auszudehnen. Und dann sind wir da durch und dann waren wir in so einem anderen Raum und dann meinte der Höhlenforscher, ja, da geht so ein Gang rein. Und dann hat der Kameramann gesagt, pass auf, wir machen es so, du kommst aus dem Gang rausgekrochen und machst dann deine Moderation, den Text, den du sagen wolltest. Und dann meinte der Höhlenforscher, ja, kannst du machen, du kannst einfach reinkrabbeln in den Gang. Der war, ich weiß nicht, vielleicht so ein DIN A2-Blatt groß. Also echt eng. Und ich meine, da kann ich mich ja nicht umdrehen im Gang. Meinte, ja, nee, ist kein Problem, da kommt ein Raum, da kannst du reinkrabbeln. Nee. Und dieser Raum, der war ungefähr so groß wie so ein normaler, wie der Bereich unter einem normalen Esszimmertisch. Also ich konnte da nicht stehen, aber ich konnte drunter hocken. Also da hocken. Dann bin ich da rein, hab mich da umgedreht und hab auf das Kommando vom Kameramann gewartet. Und das hat irgendwie lang gedauert. Und da hab ich gemerkt, wie mir so von unten so richtig die Panik hochkroch. Weil ich dachte mir, was passiert, wenn ich jetzt da hängen bleibe und nicht mehr rauskomme? Ich meine, wir sind hier in der scheiß Höhle. Es gibt keine Tür. Niemand kann eine Wand wegziehen. Das ist alles echt hier. Und da musste ich mich echt konzentrieren. Und dann hat er gerufen, dann bin ich da rausgekrabbelt und habe den Text gemacht und das war's dann. Und da habe ich den Höhlenforscher gefragt, was wäre eigentlich passiert, wenn ich jetzt hängen geblieben wäre? Irgendwie, hätte ja sein können. Und da meinte der, ach, wir hätten dich schon rausbekommen. Ja, aber ich frage, wie denn? Und dann hat er erzählt, dass ihm sei sowas schon mal passiert bei anderen Leuten, also mit anderen Höhlenforschern, der sei hängen geblieben. Dann haben die ihm halt das Schlüsselbein gebrochen und dann konnten sie ihn rausziehen.
Ja, tipptopp.
Das war richtig hart. Also das ist so der Moment, wo ich das erste Mal den Anflug von Panik gespürt habe.
Aber auch zu Recht. Also es gibt ja Dinge, wovon man Panikattacken kriegt, die ja gar nicht unbedingt berechtigt sind, weil es keine richtige Gefahrensituation ist. Das in dem Fall ist ja relativ gefährlich. Da ist Panik dann, denke ich, also gestattet.
Bist du ein Panikmensch?
Ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Vor, wie gesagt, vielen verschiedenen Situationen. Das ist, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Also ich war als Kind schon ein ängstliches Kind und es ist geblieben. Aber ich habe das mittlerweile, ich weiß das halt und das ist halt gut und ich kenne die Situation und schütze mich da selber ganz gut. Es gibt natürlich Dinge, die man nicht vermeiden kann und auch nicht vermeiden sollte. Zum Beispiel Flugangst hilft ja nur, wenn du fliegst. Ja. So, ich mache dieses Jahr das erste Mal einen Flug, der länger ist als 3-4 Stunden und fliege nach New York. Zum ersten Mal ein großer, langer Flug. Das wird crazy. Aber das war schon echt ein Way. Ich bin aber auch so, ich könnte so viele Sachen sagen, wenn du mit mir auf eine Kirmes gehst, ich gehe nirgendwo drauf. Ich gehe
keine Achterbahn?
Nee, no chance. No chance. Alles, ich bin bei allem ein schlechtes Gefühl.
Aber Achterbahn ist auch recht, du bist zu groß für Achterbahn.
Das stimmt. Ich war aber zum Beispiel schon im Disneyland und im Disneyland gibt es diese Größenbeschränkungen nicht.
Ah, okay.
Da hatte ich also keine Ausrede. So, und jetzt bist du im Disneyland. Es kostet ein Heidengeld, ja, diese Scheiße. Und du bist da und du kannst alles nutzen. Und dann wurde direkt so gesagt, oh, guck mal, es gibt keine Größenbegrenzungen. Und dann musste ich mich dann doch wieder bewusst auch selber dann resignieren und sagen, ja, aber ich will nicht. Ich will nicht, ich möchte nicht. Mir macht das Angst, ich werde keinen Spaß haben. Und habe dann halt einfach viele Sachen nicht gemacht. Das ist aber auch okay. Es gibt die Sachen, wo man sich konfrontieren muss. Es gibt aber auch die Sachen, wo man sich nicht unbedingt konfrontieren muss. Es gibt ja auch Sachen, die sind okay, die macht man dann halt einfach nicht. Und es gibt Sachen, vor denen kann man sich schlecht wehren. Das ist zum Beispiel auch bei diesem Thema Spinnen. Es ist ja so dumm. Mir ist das ja alles total klar. Diese Spinne wird mir nichts tun. Die ist wirklich klein. Ich bin wirklich groß. Aber das ist einfach, es ist schwer zu umgehen.
Ja, es ist was total, das kommt einfach aus deinem Bauch raus. Ja.
Wortwörtlich, der Bauch meldet sich auch. Der Bauch zieht sich zusammen, es kribbelt und du bist so, ich kann nicht. Ich möchte hingehen zu dieser Spinne und das tun, was mir gesagt wird, was logisch wäre. Es geht nicht. Ich bewege mich nicht. Und das habe ich bei sehr, sehr vielen Sachen. Aber wie gesagt, mittlerweile, ich weiß das und kann relativ gut mit den Sachen umgehen und relativ gut meine Grenzen abstecken und sagen, das kann ich machen und das, no way. Ihr könnt mich auch versuchen zu überreden. Auf gar keinen Fall.
Das heißt, du bist stur.
Was das angeht, bin ich dann stur. Aber ich finde, Sturheit zählt ja meistens eher auf Sachen, wo man sagt, ey, das ist jetzt nicht förderlich, dass du so stur bist. So. Also Sturheit ist ja eigentlich eher so ein bisschen so, sei bitte nicht so stur, dann wird's vorangehen. In dem Fall, das Einzige, was nicht vorangeht, ist vielleicht, dass ich eine Achterbahnfahrt machen könnte und sie halt nicht erlebe. Aber wenn mir das Erlebnis nichts gibt, ist es ja für die anderen. Die anderen können ja trotzdem Achterbahn fahren. Ich halte niemanden davon ab, irgendwas zu tun.
Du bist halt, du bewahrst die Taschen, was auch super ist.
Ich bin der draußen, ich gehe schon mal Eis holen oder da hinten irgendwie ein lustiges Stofftier schießen. Ich nutze die Zeit anders.
Ja.
Jetzt haben wir alle Fragen aus diesem Ding beantwortet. Ich glaube, es ist der Moment gekommen, wo wir jetzt mal in das Thema reingehen, worum es auch in diesem Podcast geht. Und ich finde das Schöne, denn ich mache eine Prognose. Ich glaube, dass wir da relativ ähnlich ticken und am Ende hier zu einer relativ ähnlichen Conclusion kommen, was diesen Podcast angeht.
Ob wir Freunde werden?
Genau. Diese Frage, ob wir Freunde werden, die kann man ja erstmal gar nicht, finde ich, per se jetzt so ad hoc beantworten, weil ja erstmal diese Prämisse, die hier drüber steckt, so, wir sollen uns jetzt hier 4 Podcast-Folgen zusammensetzen und dann sagen, ob wir Freunde werden.
Ja.
Wusste ich von vornherein, dass ich die Antwort eigentlich schon kenne.
Ich auch.
Genau. Weil, egal wie cool man sich findet und egal wie gut man sich versteht, für mich persönlich reichen ja 4 Podcast-Folgen nicht aus, um einen Freund, also einen Freund zu erstellen. Man hat ja nichts zusammen erlebt.
Vor allem, wie echt ist das, wenn du die ganze Zeit sowieso auf Sendung bist?
Ja, voll.
Also insofern.
Deshalb finde ich es spannend, dass, ich glaube, uns wurde vorher gesagt, dass bisher eine Zusammenkunft, die gesagt hat, wir werden keine Freunde. Das finde ich, also ich möchte jetzt hier niemandem Heuchelei vorwerfen, aber ich finde es interessant, weil sich andere Leute entweder extrem einfach damit tun oder es ein einfacher easy way out ist, zu sagen, na klar, wir halten Kontakt, wir werden Freunde. Ich meine, Kontakt halten kann man natürlich, das ist jetzt zum Beispiel ja nichts, was unrealistisch ist. Ich meine, man wohnt so nah beieinander, man sieht sich auch wahrscheinlich nochmal auf der Straße. Aber Freundschaft ist ja was, also wo man was zusammen erlebt hat, durchlebt hat, sich Vertrauen erarbeitet hat bei einer anderen Person. Ich wüsste jetzt nicht, aus welchem Grund du mir über den Weg trauen solltest, dass ich für dich in die Bresche springe.
Dito.
Wenn irgendwas ist.
Ja, nee, das sehe ich auch so. Also bleiben wir bekannt.
Das glaube ich tatsächlich schon. Ja. Und das nicht mal einfach so salopp hingesagt, sondern weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass aus sowas wie hier tatsächlich tolle Bekanntschaften entstehen. Und dass das gut ist, dass man sich mal kennengelernt hat, dass man sich mal ausgetauscht hat. Ich muss sagen, ich habe die wenigsten Leute, die ich jetzt so als Bekannte bezeichne, die man auch vielleicht in der Branche kennenlernt, jetzt so intensiv doch kennengelernt wie dich, weil man hier auch mal wirklich Zeit hatte zu quatschen. Das ist interessant, finde ich. Und das ist schon ein krasser Schritt nach vorne. Aber bekannt bleibt man schon. Und ich finde das schön und ich genieße das sehr, neue Leute kennenzulernen, weil das total toll ist, dass da mal einmal so der Weg geöffnet wurde. Man macht kreative Dinge, man interessiert sich vielleicht auch irgendwie für Dinge. Es gibt immer Schnittmengen und Schnittpunkte, wo man sich gegenseitig unterstützen kann und so. Und da den Kontakt zu haben, finde ich super toll.
Ja, also die Frage ist, werde ich dir meine Nummer geben, auch auf die Gefahr hin, dass ich Sprachnachrichten bekomme?
Das ist jetzt die große Frage. Das musst du jetzt hier und jetzt sagen. Wirst du mir deine Nummer geben, Ralf? Wie wichtig ist dir deine Handynummer?
Oder gebe ich dir die Nummer von meiner Assistentin?
Das wäre auf jeden Fall ein richtiges Zeichen. Ja,
das wäre echt hart.
Bist du tatsächlich eine Person, ist dir deine Handynummer so ein bisschen, bist du da vorsichtig?
War ich mal, aber ich war immer sehr viel vorsichtiger bei meiner Festnetznummer, lustigerweise, weil ich wusste...
Wer ruft da an?
Genau. Inzwischen ruft niemand mehr, außer meine Mutter, auf Festnetz an. Und ich bin mir immer klar, okay, Festnetz zu ändern, ist irgendwie viel aufwendiger als Handy zu ändern. Inzwischen bin ich da echt easy. Also ich gebe nicht jetzt so freiwillig meine Nummer raus, aber ich habe auch keine Probleme, die Nummer so auf einer Dispo zu lesen. Weil ich weiß, ich kann das Handy jederzeit ausschalten.
Also
gehst du an Nummern dran, die du nicht erkennst?
An alles. Wirklich. Ich bin auch, wie gesagt, meine Handynummer zu bekommen, ist sowas von keine Leistung. Das ist nicht mein Freundschaftsbeweis.
Okay, also wirklich, na, super toll.
Nee, wirklich, meine Handynummer, auch wenn irgendwelche Calls sind und dann schickt irgendwer da seine Nummer rein, ich rufe die direkt an. Mit ohne Nummer unterdrückt irgendwas, dieses Ding. Also es ist mir so ein bisschen egal. Ich sehe auch nicht so richtig die Gefahr dabei, weil ich mir immer denke, na und? Dann, okay, was könnte denn passieren? Dann schreibt mir jemand, den ich nicht kenne, dann blockiere ich die Person. Ja, also ich habe ja trotzdem die Kontrolle. Deshalb, meine Handynummer ist mir wirklich gar kein Heiligtum. Ich sehe das immer als eine große Chance und neue Kontakte sind immer eine Chance, dass ich mal die Möglichkeit habe, die Person anzupingen, wenn irgendwie was ist. Und ich finde es immer toll, wenn man sich schnell und unkompliziert connectet, weil es einfach toll ist, sich so austauschen zu können. Und weil man sich ja heutzutage, wie wir zum Beispiel, offensichtlich nie sehen, selbst wenn man zwei Straßen auseinander wohnt. Deshalb ist dieses Connected-Sein eine sehr, sehr gute Sache. Freundschaft haben wir witzigerweise außerhalb dieser Folge vorhin noch einmal besprochen, dass wir beide sagen, glaube ich, weniger Freunde sind sogar was Gutes. Weniger Freunde zu haben, die man wirklich, wirklich, wirklich Freunde nennt, weil das dadurch ja erst eine Wertigkeit bekommt. Ich glaube, wenn wir nach 4 Folgen hier jetzt sagen würden, klar sind wir Freunde.
Alle meine Freunde würden sagen, ey, sag mal, was ist los?
Das würden meine Freunde auch sagen, so, das ist ja ganz schön einfach.
Du nimmst also lieber diesen Podcast-Fuzzi, der keine Ahnung was und ja.
Deshalb, ich glaube, nach 4 Podcast-Folgen sind wir noch keine Freunde. Ich glaube auch tatsächlich auf so einer Lebensebene, dass wir gar nicht genug Schnittpunkte haben, dass wir uns so oft sehen, werden wir auch wahrscheinlich keine engen Freunde. Aber nicht mal, weil wir da keinen Bock drauf hätten, sondern weil es wahrscheinlich realistisch einfach nicht passieren wird.
Und das Lustige ist ja gleichzeitig, auch wenn wir uns jetzt tagtäglich nicht so oft über den Weg laufen, dass wir doch irgendwie sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Also so, was den Lebensweg angeht. Klar, beruflich vielleicht nicht unbedingt, aber so im persönlichen Bereich. Und das ist ja etwas, was total verbindet. Also, dass wir beide im Grunde halbweise sind, wenn du so willst.
Ja.
Und das ist etwas... Das ist ja nicht Ding, mit dem man so hausieren geht und als erstes sagt, hey, hallo, ich bin übrigens, hab nur noch einen Elternteil. Ja, ich habe viel Mist mitgemacht und so, das macht man ja nicht. Aber dass man das trotzdem weiß von dem anderen und kurz, auch wenn das in der zweiten Folge schon war, drüber gesprochen hat, das, ja, das ist irgend so eine Gemeinsamkeit, die ist nicht so oft.
Genau. Und es klickt irgendwie und ich fand, wir hatten jetzt wirklich vier echt interessante Folgen, wobei ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, dass das überhaupt geht.
Ich
also, weil
auch.
Viermal eine Stunde reden ist wirklich, das ist einfach arschviel Zeit.
Bei mir redet nicht so viel, ehrlich gesagt.
Wirklich nicht?
Nee.
Gut, das hätte ich dir jetzt einfach mal vorgeworfen. Ich hätte jetzt gedacht, so, du bist ja eine sehr wortgewandte Person. Deshalb hätte ich jetzt gedacht, schon vorher habe ich gedacht, ich bin froh, dass ich es mit dir machen kann, weil ich glaube, dass mit dir das Gespräch nicht abflacht.
Bei mir war es genauso. Ich dachte, ey, der macht einen Podcast, wo die sich über eine Stunde einfach so unterhalten,
ja, ja.
Über alles Mögliche. Da wird schon was kommen. Das ist total einfach.
Ja, deshalb, also das ist erstmal gut. Deshalb, da habe ich mir aber trotzdem schon Sorgen gemacht, weil ich mir dachte, oh, das kann halt auch einfach unangenehm werden. Und dass das nicht so geworden ist, ich glaube, das ist eigentlich das größte Achievement. Das ist schön. Ich bin super froh, dass das stattgefunden hat. Ich bin total froh, dass man jetzt, ob jetzt über WhatsApp oder so, dass man connected ist und dass man weiß, wenn man jetzt nochmal was hätte, wo man sagt, ey, ich sehe hier gerade eine Zusammenkunft, wo man was machen könnte, ich kann Ralf anpingen, der weiß, wer ich bin, wir kennen uns, oder ich komme zu deinem Büro rüber,
ja.
Und man sagt, hallo, ganz kurz. Das ist doch toll. Und ich glaube, das ist ein mindestens genauso großes Achievement, als hier rauszugehen und zu sagen, ich brauche einen neuen Freund. Weil, to be honest, ich brauche ja gar keinen neuen Freund gerade. So, ich habe ja tolle Freunde, die sich das wirklich über Jahre lang bewiesen haben. Und das wäre so, glaube ich, das Fazit, was ich dem Ganzen geben würde.
Da bin ich sofort dabei. Also, ja, so sehe ich es auch.
Super schön.
Guck mal, wir sind voll einig, obwohl wir gar nicht jetzt die dicke Freundschaft beschließen.
Das fand ich jetzt ein sehr schönes, einfaches Fazit.
Fand ich
und
auch.
Ich pointe auf jeden Fall die Leute aus, die sonst hier im Podcast gewesen sind und find's sehr spannend. Vielleicht muss ich mir noch mal so ein paar Erklärungen von den Leuten anhören am Ende, dass jeder von denen gesagt hat, safe sind wir Freunde. Das finde ich schon crazy.
Ob das wirklich so war. Ich finde es toll, dass wir endlich mal alle Fragen hier geöffnet haben. Das wird natürlich eine Sauarbeit sein, die wieder zurückzufriemeln.
Ich finde es übrigens auch toll für den SWR, der gedacht hat, dass sie diese Fragen jetzt für die nächsten 17 Gäste hier drin haben, die jetzt einfach alle Sachen nochmal neu reinfriemeln müssen. Deshalb, tut mir leid,
ja,
lieber SWR.
Nicht.
Ja, Ralf, ich würde sagen, wir haben ja gleich sogar noch eine kleine Autofahrt vor uns, weil wir müssen beide in fast dieselbe Richtung, was fantastisch ist.
Das war sehr lustig. Wir kamen gleichzeitig hier an.
Ja.
Etwas, was ja oft überschätzt wird. Aber wir haben es direkt zum Anlass genommen und wir sind zusammen dann zurückgefahren.
Ja.
Und zusammen wieder hierhin und wieder zusammen zurück. Da merkt man schon, da ist schon ein bisschen mehr dabei als
da ist mehr dabei. Zusammen nach Hause fahren, das ist der erste Schritt, den man gehen kann.
Ja.
Deshalb. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank an alle Leute, die sich das hier vier Folgen hintereinander angehört haben. Ich finde es auch ein bisschen crazy, weil,
krass.
Wie gesagt, das sind ja total unterschiedliche Audiences vielleicht, die man anzieht. Deshalb interessant. Würde mich interessieren, wer die Personen sind, die jetzt gerade hier noch sitzen und gesagt haben, das hat mich total interessiert, ich will das bis zum Ende anhören. Deshalb vielen lieben Dank und einen schönen Tag noch.
Danke dir. Das wünsche ich euch auch.
Ciao. Tschüss.
Na, wie war's?
Ey, ich bin total froh und total beseelt, weil ich wusste irgendwie vom Ende der ersten Folge an, dass wir am Ende, glaube ich, zu einem Fazit kommen. Ich hätte Ralf auch so eingeschätzt, dass er gar nicht hier hingekommen ist, um einen neuen Freund zu finden und ich aber auch nicht. Und deshalb fand ich schön, ohne diesen Druck durch das Gespräch zu gehen. Ich finde nach wie vor die Sachen, die Ralf macht, total interessant. Ich bin nach wie vor auch ein Kind gewesen, das vorm Fernseher saß bei Ralfs Shows. Und deshalb gibt es da, glaube ich, noch viele Fragen, die man stellen kann und coole Sachen, die so einen Nostalgiefaktor haben, die ich gerne mal mit Ralf zusammen machen würde. Und deshalb, ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn er so leichtsinnig ist und mir seine Handynummer gibt, dann klingelt richtig schnell bei dem das Handy. Deshalb, er sollte sich's gut überlegen.
Es war leichter, als ich dachte und das finde ich sehr schön. Und überhaupt, es war irgendwie, Niklas ist ein total angenehmer Mensch und ich freue mich, wenn ich ihm über den Weg laufe.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherin Maximiliane Hecke. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Amelie Kern und Timo Klump.
Geliebte Eltern, dieser Brief beginnt mit einem Geständnis. Bell und ich, wir haben uns in die Sklaverei verkauft.
Zwei junge Männer träumen vom Aufstieg im Römischen Reich und geraten in ein Netz aus Macht und Verrat.
Das kannst du nicht machen!
Es war deine freie Entscheidung, dich in die Sklaverei zu verkaufen.
Ein Hollywood-Film für eure Ohren.
Oh! Ergreift ihn!
Bringt diesen Perversen zum Dominus!
Mit einem live eingespielten Orchester-Soundtrack von den Originalkomponisten der Anno-Videospiele.
Ich will, dass du mir versprichst, dass du vorsichtig bist. Versprich mir, dass wir uns wiedersehen.
Ich verspreche es dir.
Der römische Traum. Eine Anno-Story. Ein Hörspiel-Podcast von SWR Kultur. Jetzt anhören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.